Ja, guten Herr. Wir hatten eine wunderbare Zeit in Wartenburg und ich darf ein bisschen eine Einleitung heute geben über das, was jetzt mich berührt hat. Es sind so viele Dinge, die mich berührt haben, dass ich den ganzen Wirtschaft geben kann. Aber ich versuche mich mal ein bisschen zu finden. Jesus. Die Überschrift oder was über der ganzen Zeit jetzt stand, steht hier an der Tafel. Den Weg bereiten für die Wiederkunft des Herrn. Den Weg bereiten. Und allein schon das berührt mich schon sehr. Weil wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Zeit der Erwartung des Herrn. Und der Herr offenbart sich den Seinen. Wir haben gehört, dass der Herr wiederkommen wird. Und was für mich ganz klar wurde, der Herr ist vor 2000 Jahren gekommen. Es war sein erstes Kommen. Und er hat auch prophezeit sein zweites Kommen. Er wird auch wiederkommen. Und zwischen diesen beiden Erscheinungen des Herrn, da liegt ein Zeitraum. Und in dieser Zeitspanne leben wir heute. Es ist die Zeit der Gemeinde. Der Herr hat die Gemeinde hervorgebracht. Es ist sein Werk. Es ist sein Plan, dass die Gemeinde diesen Weg geht und dass die Gemeinde in dieser Zeit aufgebaut wird. Er hat die Gemeinde auserwählt. Es ist sein himmlisches Volk. Er hat ein irdisches Volk, das ist das Volk Israel. Und er hat aber auch ein himmlisches Volk. Das ist die Gemeinde. Und die Vorbereitung seines Kommens hat er der Gemeinde anvertraut. Das ist auch etwas, was wir mehr und mehr sehen sollen und sehen müssen. Die Gemeinde bringt den Herrn auf diese Erde zurück. Sein zweites Kommen wird in Herrlichkeit passieren. Das erste Kommen war so unscheinbar. Ein kleines Baby. Es gab aber trotzdem Menschen, die ihn erwartet haben. Und es gab auch Menschen, die den Weg vorbereitet haben. Menschen, kein Mensch vor allem. Das war Johannes der Täufer. Er war bestimmt als Wegbereiter zu sein. Ja, so genau. Wir haben einen. Ja, der Herr hat uns auserwählt, wegbereitet zu sein für sein zweites Kommen.
Amen.
Ich habe mir überlegt, welche Verse ich aus Jesaja 62 nehmen soll. Wir haben Jesaja 62 zeigt uns auch, dass der Herr wiederkommt. Und das zeigt all diese Dinge. Und ich konnte mich nicht auf ein paar Verse eingehen, ich habe gedacht, das müssen wir ganz lesen. Außerdem wunderbar, 12 Verse. Sehr gut. Ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch, aber das sagt mir auch schon, spricht für mich, zu mir auch schon. Lob den Herrn. Es ist wirklich wunderbar, dass der Herr ein Ziel hat. Er tut nichts ohne Plan, nichts planlos. Und bei seinem ersten Kommen, da hatte der Herr auch ein klares Ziel. Wir können Johannes 6, 38 lesen. Johannes 6, 38 bis 40. Oh, machen wir es gemeinsam. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern am letzten Tag auferwecke. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben haben soll. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Amen. Ja, der Herr hat Menschen auserwählt. Der Vater hat Menschen auserwählt für den Sohn. Und diese soll er ja, bis ans Ziel führen. Wer sind diese Menschen? Diese Menschen sind die Auserwählten. Das sind die, die den Sohn sehen und an ihn glauben. Ja. Die bekommen ewiges Leben. Wir sehen den Herrn und wir glauben an ihn. Wir haben dieses ewige Leben. Ja, wir sind die Auserwählten des Herrn. Loben den Herrn. Das müssen wir uns auch ganz klar sein. Herr Jesus. Und der Herr achtet sehr auf die Gemeinde. Er achtet sehr auf das, was in der Gemeinde passiert.
Amen.
Ihr dürft nicht meinen, dass das alles so harmlos kommt. Der Herr alles so harmlos ansieht. Aber wenn wir Umgang mit der Gemeinde haben und auch Dinge in der Gemeinde tun, dann sind Auswirkungen. Da schaut der Herr ganz genau drauf. Und er betrachtet seine Gemeinde sogar als seinen Auftrag. Das habe ich gehört. Wer schon mal ins Auge gefasst hat, der weiß, wie empfindlich das Auge ist. Ich glaube, Philipp kann über das Auge auch sehr viel erzählen. Aber man achtet immer besonders, dass dem Auge nichts passiert. Weil es so ein empfindliches Organ ist. In Sacharja 2, Vers 8. Steht, denn so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an.
Ja. Wo steht
das? Sacharja 2, Vers 8.
Es gibt unterschiedliche Verszählungen. Bei mir ist zum Beispiel jetzt Vers 12.
Okay. Okay. Ja. Herr Jesus. Und diese Wegbereitung des Herrn geht einher, so heißt es in der Schrift, auch mit der Verkündigung des Evangeliums, eines neuen Evangeliums, das Evangelium des Reiches. Wir sind gewohnt, das Evangelium der Rettung zu sprechen. Aber wir müssen mehr und mehr uns auch ausrichten, die Menschen in das Reich zu führen. Auch zu zeigen, der Herr kommt bald. Und zu zeigen, wenn der Herr kommt, dann wird sein Reich aufgerichtet. Und das ist, soll jedem bewusst sein. Wenn sein Reich kommt, wird es eine andere Herrschaft auf dieser Erde geben. Deswegen können wir nicht einfach so in den Tag hineinleben, Wir können uns auf diese Zeit vorbereiten. Es gibt eine neue Herrschaft. Und wir wissen, was diese Herrschaft bedeuten wird. Wir haben einen König. Dieser König ist der König der Gerechtigkeit und ein König des Friedens. Und ein König der Gerechtigkeit achtet auch sehr stark auf die Gerechtigkeit. Er repräsentiert die Gerechtigkeit. Heute gibt es so viel Ungerechtigkeit in der Welt. So viele Dinge passieren, wir schauen schon gar nicht mehr hin. Man wundert sich auch nicht mehr. Politiker an der Spitze von großen Staaten machen Unsinn. Passiert Ungerechtigkeit. Wir schütteln vielleicht noch den Kopf, aber wir haben uns damit schon abgefunden. Aber wir haben in seinem Reich, im Reich des Herrn, haben wir einen König, der ist ein König der Gerechtigkeit. Ja, wir müssen die Gerechtigkeit auch suchen und die Gerechtigkeit auch lieben. Herr Jesus Christus. Und in einer Botschaft hatten wir, wie der Herr sein Wiederkommen vorbereitet, indem er am Ende dieser Zeit steht eine Hochzeit. Und zur Hochzeit gehört eine Braut. Er bereitet eine Braut sich zu, ein Gegenüber. Und mit dieser Hochzeit kommt auch die Herrlichkeit. Wir haben in einem Vers hier gelesen, in Jesaja 62. Da heißt es, und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Diese Braut, die der Herr heiratet, die hat eine Krone. Und diese Krone hat etwas auch nicht nur mit Herrlichkeit zu tun, sondern es hat auch was mit Herrschaft zu tun. Der König trägt eine Krone. Und die Krone hat auch was mit dem Reich zu tun. Seine Herrschaft soll auf die Erde zurückkommen, soll aufgerichtet werden. Und was mich auch sehr berührt, ist, der Herr kommt, wenn er auf die Erde kommt, kommt er, heißt es in einem Vers, er kommt wie ein Dieb. So, er kommt wie ein Dieb. Interessant ist nur, den Rest da drumherum hatte ich früher gar nicht beachtet. Dann habe ich gedacht, irgendwann ist der Herr da und ich bin vielleicht gar nicht vorbereitet. Aber lass uns ein paar Verse auch dazu lesen. Ich möchte zuerst Amos 3, Vers 7 lesen. Sie wissen. Das ist wunderbar. Er offenbart sich uns. Bevor der Herr etwas tut, offenbart er sich uns. Aber lesen wir noch Offenbarung 3, Vers 3.
So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, bewahre es und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst gewiss nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde.
Amen. Ja, was jetzt? Ich werde nicht wissen oder darf ich es wissen? Da gibt es eine Einschränkung. Da heißt es, wenn du aber nicht wachen willst. Ja, und da sind wir wieder bei Jesaja 62. In Jesaja 62 haben wir gelesen, der Herr hat Wächter auf den Mauern Jerusalems gestellt. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter gestellt. Den ganzen Tag, die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden.
Amen.
Ja, wunderbar. Es gibt welche, die wachen. War auch so die Vorstellung von manchen, wir dürfen jetzt nicht mehr schlafen. Macht es mal eine Weile. Dann werdet ihr feststellen, dass man ziemlich schnell zusammenbricht, wenn wir keine Ruhe haben. Wir brauchen den Schlaf, aber dieses Wachen, dieses Wachen bezieht sich auf das Wachen unseres Herzens. Im Hohelied haben wir auch einen Vers, wo es heißt, die Sulamit liegt und schläft, aber ihr Herz ist wach. Ihr Herz ist wach. Wir müssen auch solche sein, die ein wachsames Herz haben, die bereit sind, wenn der Herr kommt. Egal, wann der Herr kommt. Wir sind bereit, weil wir sind voller Erwartung. Es ist für uns keine Überraschung, wenn der Herr kommt. Deswegen lesen wir vielleicht noch ein Vers, und zwar aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Das können wir auch gemeinsam lesen. Was aber die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder, habt ihr es nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen zu der Schwangeren, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht im Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreifen sollte. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis.
Amen.
Ja, wunderbar.
Amen.
Deswegen, wenn wir wirklich mit dem Herrn zusammen sind, wenn wir in seinem Vorsatz stehen, stehen wir nicht. Uns kann die Finsternis nicht überraschen. Aber die, die nicht mit dem Herrn zusammen sind, die stehen in der Finsternis. Da kann es schon passieren, dass plötzlich der Herr da ist und der Tag hat sie überrascht. Huch, der hat sich plötzlich erhält. Deswegen diese Verse hier im 1. Thessalonicher, die sind für uns geschrieben, sind für uns auch als Trost und als Hoffnung zu sehen. Wir sind die Söhne des Lichtes. Wir sollen mit dem Herrn zusammen vorangehen. Das bedeutet auch, dass wir in einer Beziehung stehen zum Herrn. Unsere Beziehung zum Herrn ist eine Beziehung wie von einem Brautpaar, das heiraten will. Es war ein Bruder in Bad Homburg da, der heiraten will, in Kürze. Und der konnte da so wirklich sich hineinversetzen in diese Situation. Er hat auch gesagt, wenn er heiraten will, dann wird er nicht in die Stadt der Braut fahren und sie entführen, und dass sie da noch schlafen, sie vorfindet. Die Braut weiß genau, wenn der Bräutigam kommt. Das ist für die Braut bekannt. Und das ist, denke ich, für uns auch wichtig zu sehen, wir müssen diese Beziehung zum Herrn haben. Das ist sehr wichtig. Wenn wir mit dem Herrn leben, der Herr zeigt uns all das, was er tun will. Er offenbart sich uns. Und wir sollen nicht schweigen. Das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich mitgenommen habe aus Bad Homburg. Wir sollen den Herrn erinnern, stets erinnern. Der Herr möchte erinnert werden. Manchmal denkt man, ja, ist der Herr jetzt vergesslich geworden? Müssen wir ihn erinnern? Nein, das ist es nicht. Der Herr möchte aber, dass wir füreinander dastehen. Amen.
Amen.
Ja, los, den Herrn. Lass ein bisschen auf. Also.
Herr Jesus, ja, ich mache jetzt mal weiter. Mich haben diese Verse auch sehr angesprochen aus Jesaja 62. Muss ich sagen, es ist ein wunderbares Kapitel, was sehr viel zeigt, ja, aber was auch zentral ist, von dem wir erkennen können, was im Herzen des Herrn ist. Ja. Und gefällt es schon sehr, wie er anfängt in 62,1. Da sagt er: Um Zions wegen will ich nicht schweigen. Und Jerusalems wegen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Ja. Und wenn man weiterliest, später sagt er auch: Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen. Zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen, sondern man wird dich nennen: Mein Gefallen an ihr. Und dein Land Verheiratete, denn der Herr wird Gefallen an dir haben. Und dein Land wird verheiratet sein. Als ich diese Verse so gelesen habe und wir darüber Gemeinschaft hatten, ich war erinnert an die Kurzkonferenz, die wir hier mal gehalten hatten, über den Kampf um das Zeugnis Gottes. Ja. Der Herr will ein Zeugnis auf der Erde haben. Ja, das ist eigentlich ein Plan, den sehen wir durch die ganze Schrift. Wir Menschen sind geschaffen in seinem Ebenbild, um ein Ausdruck für ihn zu sein. Ja, er wollte schon immer dieses Gegenüber. Und das zieht sich durch bis Offenbarung. Aber die Bibel zeigt, es gibt einen Kampf um dieses Zeugnis. Satan versucht, das zu verhindern. Ja. Und in diesen Versen wird auch deutlich, Zion ist das Zeugnis, was der Herr haben möchte auf dieser Erde. Es ist sogar nicht nur sein Volk. Ja. Er sagt nicht,
Um Israels Willen, um des Volkes Gottes Willen will ich nicht schweigen. Das Volk war da. Irgendwo. Das Volk war immer da. Aber der Herr will nicht nur ein Volk. In irgendeinem Zustand, irgendwie. Der Herr will Zion haben. Der Herr will sein Volk an dem richtigen Ort haben, wo es ihm dient, wie er es haben möchte. Ja?
Amen.
Das ist, was er will. Das ist auch sein Zeugnis. Und wenn er das nicht hat, dann ist der Herr nicht zufrieden. Ja, und für den Satan ist es nicht schlimm. Er muss nicht das Volk vernichten. Aber es reicht, wenn er es verdirbt, wenn er den Zustand des Volkes verändert, dass der Herr Gericht üben muss. Ja? Und hier habe ich für mich gesehen, den Herrn geht es um Zion. Den Herrn geht es um dieses Zeugnis. Und heute will er es auch wieder herstellen. Ja? Und wir sehen auch, ja, die Wirklichkeit davon ist die Gemeinde. Wir sind zum Werk Zion gekommen, sagt der Hebräerbrief. Wir sind zum himmlischen Jerusalem gekommen. Das kennen wir, gell? Aber ich glaube, für uns ist es auch gut zu sehen, wie die ganze Schrift wirklich das auch als zentralen Punkt hat. Ja. Und ja, er sagt hier, ich will nicht schweigen um Zions Wegen. Ich will nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht. Ja. Und das sagt er Jesaja. Ja. Er hat so eine Haltung. Der Herr hat auch diese Haltung. Das sehen wir in Sacharja. Ja. Sacharja 1. Der Vers ist euch auch bekannt. Aber da ist auch so, da scheint alles so ruhig zu sein. Und der Herr sagt hier in Vers Sacharja 1, 14, und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscher, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Der Herr eifert dafür. Und er, was ich schätze, in Jesaja 7, er braucht Menschen, die mit ihm auch mit eifern. Er braucht Menschen, denen das genauso wichtig ist wie ihm. Ja? Er hat Wächter bestellt auf den Mauern Jerusalems, ja. Und sie sollen den ganzen Tag und die Nacht, ganze Nacht, keinen Augenblick schweigen. Herr Jesus, da brauchst du einen Eifer. So, das kannst du nur machen, wenn es dir in deinem Herzen wirklich brennt. Also, wenn es nur so ist, weil jemand dir das sagt, du sollst den ganzen Tag, die ganze Nacht nicht immer an Zion denken, dann wirst du sagen, okay, ich probier's mal. Ja, nicht mal. Nachher beim Essen haben wir es schon wieder vergessen. Ja. Aber wenn es in unserem Herzen brennt und wir sehen, wie sehr es im Herzen des Herrn ist, dann lässt uns auch keine Ruhe. Dann kann es sein, du wachst nachts auf und sagst, und du denkst an Zion. Denkst an das Zeugnis des Herrn. Herr, deine Gemeinde, stelle sie wieder her. Richte du wieder auf. Ja. Und da haben wir einen Anteil daran. Ja? Er sagt, gönnt ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet. Dass das so ein Wortschritt zeigt, er wartet auf solche Menschen. Er braucht solche Menschen. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch drüber sprechen. Obwohl wir es wissen, es darf für uns kein bloßes Wissen sein, was schon irgendwo abgekühlt ist, weil wir statt dieser Herrlichkeit sehen wir vielleicht ein ödes Land. Verlassen. Zion ist verlassen. Ja, das passiert. Zu der Zeit, wo Jesaja gesprochen hat, sah es nicht gut aus mit Zion und Jerusalem. Der Herr war schon dran, es zu richten. Und trotzdem darf unser Herz nicht abkühlen. Ja? Hat uns auch die Haltung von Daniel berührt, ja, dem Propheten Daniel. Er war in einer Zeit, da war Zion wirklich verlassen. Da war es einfach nur eine Trümmerstätte. Und ich glaube, im Volk hat kaum einer mehr geglaubt, dass das wiederhergestellt wird. Das sah eigentlich völlig hoffnungslos aus, völlig unmöglich. Ja, Das ist vorbei. Ja? Aber Daniel hat entdeckt im Wort Gottes, dass Gott gesagt hat, nein, das ist nicht vorbei. Ich werde es wiederherstellen. Ich werde es nach 70 Jahren, werde ich euch zurückbringen. Es gab keine Anzeichen, wie das passieren sollte. Aber Daniel hatte dem Wort des Herrn geglaubt. Er hat einfach gesehen, der Herr hat es verheißen. Der Herr hat gesagt, ich bringe euch zurück nach 70 Jahren. Und dann hat er geguckt und gesehen, die Zeit ist da. Wir sind an den 70 Jahren. Und dann hatte er gebetet für Zion. Ja, er hatte den Herrn keine Ruhe gelassen. Er hat den Herrn erinnert an diese Verheißung. Er hat gesagt, Herr, du hast was verheißen. Und seine Haltung war eigentlich wunderbar. Er hat Buße getan für den Zustand des Volkes. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Ja, in Jesaja 62 heißt mal, ja, bereitet den Weg des Volkes. Bahnt die Straße, reinigt sie von Steinen. Schafft auch dem Volk einen Weg, wieder nach Zion zu kommen. Ich denke, das ist für uns heute auch eine große Not, dass wir sehen, ja, der Herr hat es uns gezeigt, aber wo ist das Volk, wo ist der Rest des Volkes? Wo sind die anderen, die auch kommen und sehen und mitbauen? Ja? Das merken wir, es kann noch nicht genug sein, ja? Dass er es uns zeigt. Und der Herr sagt auch, ja, bahnt den Weg des Volkes. Ja, macht dem Volk einen Weg, zurückzukehren. Und hier sehe ich bei Daniel 9, sein Gebet war ein Wegbereiten für das Volk. Ja. Er hat dem Volk auch einen Weg bereitet, indem er sogar auch für das Volk Buße getan hat. Er hat das Volk nicht angeklagt. Er hat nicht mit dem Finger gesagt, oh Herr, dein Volk ist so schlimm. Er hat gesagt, Herr, wir haben gesündigt. Ja, wir können vielleicht ganz kurz aus Daniel 9 lesen. Daniel 9, ab Vers 3, ja. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, den Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Herr Jesus, ist nicht nur einfach, ich bete mal, er hat sogar gefastet, ja, und so Buße getan. Und es war halt Witz. Es ist dem Herrn wichtig. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört. Und so weiter. Ja. Er hat wirklich Buße getan und hat sich eingeschlossen. Ja. Er hat sich nicht über das Volk erhoben, obwohl er sicherlich, also man liest eigentlich nicht von ihm, dass er sich versündigt hätte. Ja. Das hieß, von Jugend auf hat er sich geübt, dem Herrn treu zu sein. Hat wirklich einen Wandel geführt, was ein Vorbild ist. Und trotzdem, er hat sich eins gemacht mit der Schuld des Volkes. Und ich, also das hatte mich bewegt, ja, weil ich glaube, wir fragen auch, wie bereiten wir dem Volk den Weg? Und ich glaube, wir brauchen diese Haltung, ja, dass wir auch mit Buße tun, für den ganzen Zustand des ganzen Volkes, dass wir uns da auch nicht rausnehmen, sondern dass wir auch bewusst sind, wir sind, ja, es ist ein Volk. Und wir müssen für das ganze Volk mit Buße tun. Ich denke, das ist wirklich ein Schlüssel, wie der Herr wirken wird. Ja. Wir können oft gar nicht so viel machen. Ja. Daniel konnte auch nicht so viel machen. Er war schon ziemlich alt, aber er hat diese Haltung gehabt. Und das sagt der Herr, solche Menschen, die wir haben. die auf den Mauern Jerusalems Wächter sind und die, ja, die den Herrn daran erinnern, was er vorhat. Amen. Und er wird es tun. Er hat es so verheißen. Wir haben auch die Verheißung, dass er es wiederherstellt. Und ich bin sicher, er wird es auch tun. Amen.